Das kleine Fritzchen betet sehr laut: Lieber Gott, bitte gib mir eine Playstation. Und die Mama sagt: Du Fritzchen, musst nicht so schreien, Gott ist nicht schwerhörig. Und Fritzchen sagt: Ja, aber die Oma, und die ist im Nebenzimmer. Überleg dir mal, wie du betest. Erinnern dich deine Gebete manchmal so an Fritzchen? Überleg mal, wie du so in letzter Zeit gebetet hast. Denk mal so deinem geistlichen Ohr oder in deinen Gedanken an vielleicht das eine oder andere Gebet, was du in letzter Zeit gesprochen hast. Beten wir manchmal so wie Fritzchen? Was ist Beten? Ist Beten so eine Bestellung abgeben bei Gott? Dass ich Gott sage, was ich will? Ist Beten irgendwie so eine magische Formel? So vielleicht so eine Art Kleingeld, dass ich in den Automaten Gott reinwerfe und wenn es richtig ist, wenn ich es richtig mache, wenn ich laut genug bete oder wenn ich auf den Knien bete oder wenn ich mit den richtigen Worten bete, die richtigen Formeln benutze im Namen Jesu oder wenn ich mit genug Glauben bete, was immer das ist, gell? Indem ich mir vorstelle, dass ich im Thronsaal Gottes stehe und irgendwas bewege, ka-ching, dann kommt dann unten das raus, was ich bestellt habe. Ist das Gebet? Es gibt einige, die so ähnliche Dinge lehren. Und es hat wirklich so einen großen Teil mehr mit Esoterik zu tun, als mit wirklich biblischem Gebetsleben. Wie betet man richtig? Daniel wird uns heute vorleben. Nicht unbedingt lehren mit Worten, aber auch mit Worten, aber durch sein Vorbild. Die richtige Gebetshaltung. Also lasst uns reinspringen hier. Daniel, Kapitel 9. Wir lesen mal die ersten 2, 3 Verse. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, die über das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen. Also wir sind im ersten Jahr des medo-persischen Weltreiches, im selben Jahr nach seiner Löwengruben-Erfahrung, die Daniel hatte. Und was tut Daniel? Daniel liest in der Bibel, würden wir sagen. Also in dem, was er davon hatte. Konkret im Propheten Jeremia. Und das ist schon mal bemerkenswert, oder? Dass der Prophet Daniel, der prophetisch begabte Mensch Daniel, Bibel liest. Ich finde, es ist deshalb bemerkenswert, weil es heute oft so als Gegensatz gegeneinander ausgespielt wird. Die einen sagen, wir lesen in der Bibel, aber so Geistesgabe der Prophetie oder so, das gibt es heute nicht mehr. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und dann auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind regelrecht auf der Jagd nach irgendeinem prophetischen Wort oder irgendeinem prophetischen Eindruck, den irgendein Mensch hat. Und die vernachlässigen dabei oft das, was Gott schon gesagt hat in seinem Wort, in der Bibel. Also wir sehen das manchmal so in sehr charismatischen, pfingstlichen Kreisen, dass die Bibel ja fast gering geschätzt wird. Die Leute würden das nie sagen, aber in der Praxis ist es so. Sagen, ja, wir wissen die Bibel, ja, die Bibel ist schon okay, Aber wo ist das prophetische Wort? Wir wollen irgendwo dieses aktuelle prophetische Wort für heute. Und weil sie oft nicht gut mit der Bibel vertraut sind, gehen sie dann den schrägsten Propheten und den größten Unsinn auf dem Leim. Hey, das ist Gottes prophetisches Wort an uns heute. Das ist Gottes Wort durch den Propheten Daniel konkret an uns, inspiriert durch den Heiligen Geist. Das ist unsere geistliche Nahrung. Das ist Gottes Licht auf unserem Weg. Und eine der wichtigsten geistlichen Disziplinen für uns Christen ist, dass wir regelmäßig, täglich, systematisch durch die Bibel lesen und Gottes Wort kennenlernen. Denn so werden wir geistlich genährt und so lernen wir Gott kennen, wie er ist. So lernen wir Gott kennen, wie er tickt, wie er denkt. Und so werden wir überhaupt erst fähig, irgendwelche prophetischen Eindrücke oder Worte zu prüfen und zu beurteilen und zu unterscheiden, ob was richtig ist oder was falsch ist. Also das ist das Gerüst, auf dem unser Glauben aufgebaut ist. Und dann so individuelle Führung kommt dazu und baut darauf auf. Aber das wird nie gegen Gottes Wort sein, das er bereits in der Bibel oder in Jesus offenbart hat. Gott ändert sich nicht. Gott bleibt sich treu. Also lauf nie los aufgrund von irgendeinem Eindruck oder irgendeinem Wort, das dir irgendjemand so für dich persönlich weitergibt. Und egal, wie bekannt sein Name ist in der christlichen Welt. Nee, wir leben aus der Beziehung mit Jesus. Wir leben auf der Grundlage der Bibel. Und weißt du was? Gott hat deine Nummer. Gott kann zu dir sprechen, sodass du es hören kannst. Und prophetische Worte von anderen Geschwistern, die dienen nur als Bestätigung von dem, was Gott dir schon gesagt hat. Also wenn dir irgendjemand ein Wort weitergibt, das dir total neu ist, dann, okay, schreib das von mir aus auf, bedank dich, leg's ab. Lass dich nicht beunruhigen. Auf jeden Fall handel nicht danach, lass dich nicht zu irgendwas drängen. Das kann oft sehr manipulativ sein. Bis dahin, dass Leute sagen, Gott hat mir gezeigt, dass du mich heiraten sollst. Solche Dinge. Ja, wenn du dann noch nichts gespürt hast in dir, kannst du sagen, hey, sorry, diese Richtung, die habe ich überhaupt nicht auf meinem Herzen. Und lass es sein. Und vor allem prüfe es an Gottes Wahrheit, prüfe es an Gottes Wort, prüfe es an dem Charakter Jesu. Würde Jesus das tun? Würde Jesus mir das sagen? Entspricht es oder widerspricht es dem, was Gott mir schon offenbart hat in seinem Wort der Bibel? Das ist ganz, ganz wichtig. Mir hat unlängst jemand erzählt von einer anderen Person, deren Pastor irgendwie so ein persönliches Wort weitergegeben hat, der Herr spricht, zieh dich zurück oder so, und seither geht diese Person in keine Gemeinde mehr, hat sich aus der Gemeinschaft zurückgezogen. Ja, was sagt uns der Herr? Hebräer 10, Vers 25, er sagt uns, wir sollen unser Zusammenkommen nicht versäumen. Also ist da ein Widerspruch. Der Pastor sagt das, oder vielleicht hat die Person das auch nur in diese Richtung interpretiert. Aber auf der anderen Seite haben wir Gottes Wort, und Gottes Wort sagt was anderes. Also musst du dich entscheiden, willst du dem Pastor folgen oder willst du der Bibel folgen? Willst du deinen Gedanken folgen, deinen Gefühlen folgen oder willst du dem folgen, was Gott uns gesagt hat in seinem inspirierten Wort? Und ich denke, es ist völlig klar, wem wir folgen sollen. Wir müssen alles prüfen. Und die Bibel ist unser Maßstab. Im Kolosser 3, Vers 16 sagt uns der Herr, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. 1. Thessalonicher 5, da heißt es Weissagungen, also prophetische Rede, verachtet nicht. Dann heißt es aber, prüft alles und das Gute haltet fest. Also nicht entweder oder. Wir wollen gegründet sein in Gottes Wort und wir wollen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber Gottes Wort ist unsere Grundlage und ist unser Maßstab für alles. Wir wollen nie irgendeinen Menschen oder einen Propheten oder einen Pastor als absolut setzen oder so hochheben, dass er über Gottes Wort steht. Und ich meine, ihr müsst ja nur googeln oder auf YouTube bestimmte Dinge ansehen, was für einen Quatsch Menschen verzapfen und wie viele denen nachrennen, obwohl es völlig im Widerspruch ist zu Gottes Charakter und im Widerspruch zu Gottes Wortes. Also so wollen wir nicht sein. Wir wollen gegründet sein in Gottes Wort. Lasst uns anschauen, was der Daniel gelesen hat. Also Jeremia, der Prophet Jeremia, hat die 70-jährige Verbannung des Volkes Israel oder der Einwohner Jerusalems vorhergesagt. Wenn ihr mitlesen wollt, Jeremia 25, Jeremia Kapitel 25, ich lese ab Vers 1, werde hier einige Verse lesen. Das Wort, das zu Jeremia geschah, über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. Darum, so spricht der Herr, der Herrscher, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr. Norden, das war Babylonier, die hier über Syrien, hier von Norden gekommen sind. Und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über all diese Nationen ringsum. Dieses ganze Land, Vers 11, wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Warum 70 Jahre? Israel haben die Sabbatjahre, die Gott ihnen aufgetragen hat, also jedes siebte Jahr dem Herrn zu vertrauen, das Land ruhen zu lassen, das haben sie nicht gehalten, haben dem Herrn nicht vertraut. Und dann in Jeremia 29, wenn er weiterblättert, da hat der Prophet Jeremia einen Brief geschrieben an die, die schon verbannt waren. Wir haben ja darüber gesprochen, diese Verschleppung hat in drei Stufen, in drei Wellen stattgefunden. Und Jeremia, der noch in Jerusalem war, also bevor Jerusalem völlig zerstört wurde, hat einen Brief geschrieben an die, die schon verbannt waren. Zum Beispiel Daniel war einer von ihnen. Und in Jeremia 29 lesen wir davon, Vers 1. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte. Durch Elas, den Sohn des Schafan, und Gamaja, den Sohn des Hilkia, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. Also der König von Juda hat eine Botschaft, gab ja kein Fax oder Telefon oder Post damals, sondern hat Boten zum König von Babel geschickt und bei der Gelegenheit hat Jeremia einen Brief mitgeschickt, ein geistliches Wort sozusagen an die Leiter der Verschleppten. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und Nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels: Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf ihre Träume oder auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Also es gab es auch damals schon falsche Propheten. Die haben sich Propheten genannt und die haben damals den Leuten das gesagt, was sie gerne hören wollten. Die haben prophezeit, dass Gott sie nicht richten wird und dass Gott sie retten wird vor Nebukadnezar, und das war nicht die Wahrheit. Vers 10, denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft er mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Sehr bekannte Stelle, wunderbare Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat an ihrem tiefsten Punkt. Und der Daniel hatte offensichtlich Zugriff darauf, beziehungsweise auf eine Abschrift davon. Und so auf Gottes Verheißung hin, haben wir hier gelesen, beginnt er dafür zu beten. Und das erscheint uns ja auch schon wieder fast paradox, oder? Ich habe erst letzte Woche mit einer lieben Schwester drüber gesprochen, die hat mir die Frage gestellt: Bringt es etwas zu beten? Ich meine, wenn Gott etwas tun will, und hier haben wir so eine, gar eine Verheißung von etwas, das Gott tun wird, warum soll ich dann beten? Macht mein Gebet einen Unterschied? Das ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich eine befriedigende Antwort drauf habe. Gebet ist genauso ein Mysterium wie Errettung auch. Ich glaube, dass Gott mich aus meiner Schuld und meiner Trennung von ihm rettet, weil Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist und ich vertraue drauf, weil Gott mir das offenbart hat. Aber ich kann nicht genau verstehen und genau erklären, wie das genau in jedem Detail funktioniert. Mein Jesus hat zu Nikodemus gesagt, der ihm eine ähnliche Frage gestellt hat: Wie kann das sein? Er hat gesagt: Ja, der Geist ist so wie der Wind, weht, wo er will. Du kannst die Auswirkung sehen, aber du kannst ihn nicht greifen. Und naja, denk an so Dinge wie Dreieinigkeit, da geht es uns genauso. Oder eben bei Gebet. Oder warum heilt Gott einen Menschen, wenn wir beten, und den anderen nicht? Ich kann keine naturwissenschaftliche Erklärung für Gebet euch geben. Und ich meine, unser Verstand ist ja so geprägt und es wurmt uns ein bisschen, gell? Wenn wir nicht alles im Detail so analysieren und genau erklären können. Wir können manches erklären, weil Gott es uns offenbart hat in seinem Wort, aber vieles auch nicht. Aber Gott hat uns auch nicht aufgefordert, alles zu verstehen. Er hat uns aufgefordert, ihm zu vertrauen. Und wirklich, wenn wir versuchen, so einfache menschliche Erklärungsschubladen einzurichten, dann tun wir Gott und den Menschen oft Unrecht. Denkt nur an Erklärungen von Menschen, warum jetzt jemand nicht geheilt wurde, obwohl für ihn gebetet wurde. Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Aber lass uns Gott vertrauen, egal was. Also warum beten? Gute Frage, warum beten? Und die erste Antwort wäre, weil das Christentum eine Beziehung ist. Mit einer geistigen Person, Gott, und Kommunikation ist, wie wir Beziehung leben. Also der tiefste Sinn von Gebet ist Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. So wie eine gute Ehebeziehung oder eine gute Eltern-Kind-Beziehung oder eine gute Freundschaftsbeziehung nicht von dem Abgeben von Bestellungen lebt, obwohl wir bei unseren Kindern manchmal so einen Eindruck haben, gell? Also nicht in Aufgeben von Bestellungen, Papa, ich habe Hunger, Papa, gib mir Pizza, nee, sondern Beziehung lebt von Austausch, von Kommunikation, von wertschätzender Kommunikation. Papa, ich hab dich lieb, ich freue mich, dass wir zusammen sein können, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Hey, schön dich zu sehen. Wie war denn dein Training heute? Oh, war gut, ich habe 3 Tore geschossen und so. Aber hey, das mit den Masken, das wurmt mich total. Oh ja, kann ich verstehen. Hey Papa, danke, dass du mich abgeholt hast. Und dann irgendwann in dem Laufe des Gesprächs kommt es vielleicht dazu, dass ich sage, hey, willst du einen Tee? Oder dass mein Sohn sagt, Papa, kann ich ein Brot haben, bitte? Aber es geht um Kommunikation. Und insofern bringt es Gebet immer. Weil Gemeinschaft mit Gott ist, worum es in unserem Leben eigentlich wirklich geht. Dein himmlischer Vater liebt dich. Und dein himmlischer Papa freut sich, von dir zu hören. Er freut sich, dir zu begegnen. Und diese Begegnung mit ihm, das ist auch unser größter Schatz. Mal völlig unabhängig von irgendwelchen irdischen Resultaten. Das ist eine völlige Fehlvorstellung, dass Gebet dazu da ist, um ja, diesen Automaten zu bedienen, um irgendwas zu bekommen. Das ist dann in erster Linie der tiefste Sinn von Gebet. Das Modellgebet, das Jesus uns gegeben hat, das Vater unser, beginnt mit einer persönlichen Ansprache und mit persönlicher Wertschätzung, mit Lobpreis. Vater unser, unser Papa, geheiligt werde dein Name. Und dann zweitens im Gebet, also wenn wir jetzt an Fürbittegebet denken, im Gebet werden wir zu Gottes Mitarbeitern. Ja, Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Ja, Gott wird seinen Plan ausführen. Aber er will das mit uns tun. Nicht unabhängig von uns tun. Er könnte es alles völlig allein machen, ohne uns. Er braucht uns nicht. Aber wir dürfen seine Mitarbeiter werden. Er will uns gebrauchen und das ist ein wunderbares Vorrecht. Also Gott hat nicht nur einen Plan, was er tun will und er gibt nicht nur Verheißungen, was er tun wird. Er hat auch die Mittel bestimmt, wie er seinen Plan ausführt und einer davon ist unser Gebet. Also Gott möchte etwas tun und Gott möchte, dass wir beten und wir sind ihm gehorsam, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir suchen seinen Willen, wir beten danach und dann hört Gott unser Gebet und so vollbringt er das, was er tun wollte. Und so geschieht Gottes Wille. Und wir dürfen Teil sein in diesem Prozess. Und ich weiß nicht, ob das alle Antworten wirklich völlig befriedigt, aber ich finde, es ist cool. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Und wie gesagt, wie das dann im Detail genau zusammenwirkt, verstehe ich auch nicht ganz. Muss auch nicht alles erklären. Aber es ist wunderbar, ich darf Gemeinschaft mit ihm haben und ich darf seinen Willen suchen und beten und Teil von seiner Lösung sein. Teil von dem sein, wie er seinen Willen wirkt in dieser Welt. Und ja, okay, wenn ich nicht verfügbar bin, gebraucht er vielleicht einen anderen, aber wie auch immer, seine Pläne werden geschehen. Das Schöne ist, ich kann Anteil dran haben. Und das ist vielleicht die große Lektion 1, wenn wir über Gebet sprechen, also zumindest über Fürbittegebet, nachdem wir ihn angebetet haben und wertgeschätzt haben und ihm Danke gesagt haben, wenn wir zum Bitten kommen. Lektion Nummer 1 ist, im Gebet geht es darum, dass Gottes Wille geschieht. Nicht, dass unser Wille geschieht, dass wir bekommen, was wir wollen. Das ist eine völlig falsche Vorstellung, darum geht es gar nicht im Gebet. Was hat Jesus uns gelehrt zu beten? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wertschätzung. Und dann, wie geht's weiter? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, darum geht's. In Johannes 14, Vers 14 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was heißt bitten in seinem Namen? Ist das eine Formel, die er uns gibt, eine magische Formel? Im Namen Jesu, und wenn ich die Formel verwende, dann tsching, werfe ich das oben rein, dass das unten rauskommt, was ich will? Nee, das bedeutet es nicht. Sein Name bedeutet seine Person, seinen Charakter, seinem Sinn gemäß. Also wenn ihr in meinem Namen bittet, so werde ich es tun, sagt Jesus. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ja, warum? Weil wir das wollen, was er will. Seht ihr, das ist eine Verheißung an Jünger. Das hat Jesus nicht zu irgendjemandem gesagt, zu allen Menschen, sondern zu seinen Jüngern, zu denen, die sich selbst verleugnen, um ihm zu folgen. Nirgendwo hat Gott uns versprochen, dass er uns immer das geben wird, was wir wollen, nur wenn wir die richtige Formel verwenden. Manche Leute zitieren diese Verse so, also den zweiten Teil aus dem Kontext. Was immer ihr wollt, wird euch geschehen, werde ich euch geben. So name it and claim it. Proklamiere es, was du willst. Beanspruch es im Glauben. Sprich in Existenz, was du willst. Deine Worte haben Schöpferkraft wie Gottes Worte. Warum eigentlich? Er ist der Schöpfer und ich bin's nicht. Nee, das sind alles Irrlehren in Bezug auf Gebet. Lehren von selbstsüchtigen, habsüchtigen Menschen. Gott sei Dank gibt er uns nicht alles, was wir wollen. Nicht immer alles, worum wir bitten. Ich meine, das wäre eine Katastrophe. Dann wäre ich wahrscheinlich schon 20-fach verheiratet mit der Falschen. Bin so dankbar, dass Gott nicht alle Gebete erhört hat. Gott sei Dank. Ich meine, wir tun das nicht mit unseren Kindern. Warum nicht? Weil nicht alles, was sie wollen, immer gut für sie ist. Und wir verstehen das und wir wissen das besser. Jakobus 4, Vers 2. Da sagt uns Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist die eine Seite. Wir verpassen Gottes Segen, wenn wir nicht beten. Ja, dann gebraucht Gott halt andere, die sich von ihm gebrauchen lassen und die beten. Und die werden dann beschenkt. Also ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, das ist die eine Seite. Aber Jakobus schreibt dann auch weiter, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Eine total falsche Einstellung, weil ihr mit einer falschen Einstellung bittet. Weil ihr nicht Gottes Willen sucht, sondern euer eigenes habgieriges Ding wollt. Das ist die falsche Einstellung. Und so lasst uns jetzt Daniels Gebet hier betrachten. Also das Erste, was wir schon gesehen haben, ist, er betet auf der Grundlage von Gottes Wort, von Gottes offenbarten Willen. Er gibt nicht seinen Wunschzettel bei Gott ab. Also am Anfang des Gebets steht das Forschen nach Gottes Willen. Nach Gottes Willen, nicht unseren Wünschen. Wir dürfen ihm auch weiterbeten, an unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen ihm unsere Anliegen schon bringen, aber eigentlich geht es um seinen Willen zuallererst. Also Daniel liest hier, dass Gott sein Volk zurückbringen will in ihre Heimat. Und Gott hat gesagt 70 Jahre. Und Daniel rechnet sich jetzt aus hier, okay, 70 Jahre sind bald rum. In 3-4 Jahren ist es rum und er fängt an zu beten. Wahrscheinlich gerechnet von der ersten Wegführung 70 Jahre. Und Daniel war einer von diesen, die da weggeführt wurden. Er war jetzt um die 90 Jahre alt. Und er fängt an zu beten, dass Gottes Wille geschieht. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, das ist seine Ausrichtung, auf Gott. Er ist bestimmt, um ihn im Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Es war ein Zeichen der Demütigung. Also er hatte eine demütige Haltung im Gebet. Das ist vielleicht der zweite Punkt, den wir hier machen können. Er hatte eine demütige Haltung im Gebet. Keine fordernde Haltung. Nee, er hat sein Fleisch verleugnet, sehen wir hier. Er hat gefastet. Er hat den Herrn gesucht. Nicht ich kommandiere Gott rum. Also ich mache Gott zu meinem Diener und mich irgendwie zu Gottes Herrn. Es ist das falsche Bild, der falsche Film. Gott ist der Herr und ich bin sein Diener. Ich suche seinen Willen. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also hier als dritten Punkt, er erinnert sich dran, wie Gott ist. Er erinnert sich an seinen wunderbaren Charakter. Es ist persönlich. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, mit wem wir reden, wenn wir ins Gebet gehen. Du bist groß, du bist ehrfurchterregend, du bist treu, du bist gütig. So wie wir beten, Vater unser im Himmel. Hey, das setzt alles in die richtige Perspektive, oder? Wenn er der allmächtige Gott im Himmel ist und ich zu ihm schauen darf und sagen darf, Papa, was habe ich noch für Probleme? Das setzt alles in die richtige Perspektive. Und dann sehen wir hier Sündenbekenntnis, im Vater unser auch übrigens, gell? Wie geht's weiter? Vergib uns unsere Schuld. Und ich möchte hier einfach mal ein paar Verse lesen. Vers 5, wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit. Bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tage ist. Bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, Bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört, der uns gebot, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, nämlich ein großes Unglück über uns zu bringen, sodass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist, wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dieses Unglück über uns gekommen. Was ist der Schlüsselvers oder das Schlüsselwort, will ich sagen? Was ist das Schlüsselwort in diesen Versen? Ist euch ein Wort aufgefallen, was immer wieder vorkommt? Ja, genau, das Wort wir, natürlich. Wir. Daniel betet, wir haben gesündigt. Wir waren rebellisch. Das heißt, erstens, wir haben Gottes Gnade und Barmherzigkeit, um die er hier bittet, wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient, Gott, dass du uns rettest. Also eine demütige Haltung, die auf Gottes Gnade vertraut. Ganz anders als diese falsche Haltung, so ich habe es verdient, dass du mein Gebet hörst, weil ich war so brav. Oder ich benutze die richtige Formel. Oder ich proklamiere. Oder weil ich so großen Glauben habe. Nee, wir haben gar nichts verdient. Das Einzige, was wir uns verdient haben, ist die Hölle. Offen gesagt. Alles andere, was wir von Gott bekommen, ist Gnade. Alles ist Gnade. Seine unverdiente Gunst. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Und wir werden nicht wegen uns, sondern wegen ihm beschenkt. So funktioniert unsere Beziehung mit Gott. Gnade. Und zweitens bedeutet dieses Wir, dass Daniel sich mit unter sein Volk stellt, dass er sich mitten unter die Sünder stellt. Daniel ist keiner, der von oben herabblickt auf andere, so vom hohen Ross runterschaut. Er sagt nicht, ich habe die Verschleppung nach Babel nicht verdient. Ich meine, über mich, Daniel, über mich steht nichts Negatives in der Bibel. Ich meine, ich war ein Teenie, als ich verschleppt wurde. Und ich war Gott treu, ich war ein guter, braver Christ. War ein braver Junge. Vielleicht denkst du so. Ich habe das nicht verdient. Ich habe niemanden umgebracht. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich gehe sogar in den Hauskreis. Okay, ich bin vielleicht nicht so der große Reformator dort, wo du mich hingestellt hast, aber hey, vielleicht der größte Evangelist, aber ich bin Nachfolger, ne? So, vielleicht eher ein stiller, nicht so der ausgesprochene, aber ich bin ein braver Junge. Ich bin ein braves Mädchen. Ich meine, die anderen, die sind rebellisch, oder? Ich bin unschuldig, ich leide unschuldig mit. Ich bin so ein Kollateralschaden. Ist unfair. Warum Gott? Warum sitze ich hier in Babel? Ich bin besser als die anderen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe was Besseres verdient. Warum, Herr? Ist unfair. Meine Kinder sagen das ständig. Hast du das schon mal zu Gott gesagt? Ist unfair. Ich habe es nicht verdient, die anderen schon, aber ich nicht. Weißt du, was die Diagnose ist von dieser Aussage? Die Diagnose ist Blindheit und Arroganz und Selbstgerechtigkeit und Stolz. Seht ihr, Daniel stellt sich mit unter die Sünde. Er sagt, wir haben gesündigt. Ja, vielleicht die anderen ein bisschen mehr, aber ich auch. Es gilt für jeden von uns. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Keiner von uns kann sagen, oh, ich hätte was Besseres verdient. Nee, du hast die Hölle verdient. Alles andere ist Gnade. Wir leben nur aus Gottes Gnade. Manche vielleicht ein bisschen mehr, andere vielleicht ein bisschen weniger, aber wir leben alle aus Gottes Gnade. Und das ändert die Perspektive, nicht wahr? Gott, du bist gerecht, du bist gütig. Wir sind beschämt. Es ändert die Perspektive. Und nur so, würde ich sagen, konnte der Daniel ein fruchtbarer Teil in dieser babylonischen Gesellschaft sein. Nur weil er diese Haltung hatte. Okay, ich bin gefangen, ich bin verschleppt, aber ich jammer nicht, ich bin am Leben, ich habe eine gute Position. Danke, Herr, das ist mehr, als ich verdient habe. Also mache ich das Beste draus. Herr, ich diene dir, wo ich gerade bin. Egal. Das war sein Herz. Ich spüre bei ihm keine Verbitterung oder kein, das ist unfair, Gott, oder warum mir? Übrigens, wie stellst du dich zu deinem Volk? Das ist die Gemeinde, dein Volk. Wie stellst du dich? Sagst du wie Daniel, wir haben gesündigt, wir waren unversöhnlich, wir haben getratscht? Oder sagst du, ihr waren die anderen, gell, ihr? Sind es wir? Oder ihr, zeigt meinen Finger nur auf die anderen. Ich bin besser, ich habe so einen heiligen Schein, ich habe nichts falsch gemacht, ich stehe drüber, ihr seid Sünder. Oh, oh, so wirst du nicht fruchtbar sein. Alle haben gesündigt. Herr, sei du uns Sündern gnädig. Wir sitzen alle im selben Boot, auch als Gemeinde. Und so kommen wir gemeinsam voran, wenn wir die richtige Haltung haben. Daniel bekennt sich mit schuldig. Und da gibt es ja auch so zwei Extreme. Ne? Andere Irrlehre, die einen lehren Generationenschuld. Dein Opa war ein Nazi und deswegen erbst du seine Schuld und irgendeinen Fluch. Das ist eine Irrlehre. Hesekiel 18 lesen wir von solchen. Hesekiel 18, Vers 19. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Und der Herr antwortet, Vers 20, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit der Gottlosen soll auf ihm sein. Oder des Gottlosen soll auf ihm sein. Das ist Gerechtigkeit. Diese Irrlehre von Generationenschuld, die vererbt wird, das ist völlig gegen Gottes Charakter. Ja, wir können sicher viele schlechte Angewohnheiten und Einstellungen übernehmen von unseren Vorvätern, aber du erbst nicht irgendeine Schuld oder irgendeinen Fluch. Wo steht das in der Bibel? Wir Deutschen, wir müssen nicht auch ewig die Nazis sein und die Schuld der Vorväter irgendwie sühnen. Auf der anderen Seite, andere Extrem wäre die Einstellung zu sagen, oh, mein Opa war ein Nazi, der war vielleicht sogar bei der SS, der war so ein Verbrecher. Und wir Deutschen, wir haben Furchtbares getan, aber das geht mich nichts an. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich habe eine total weiße Weste. Weißt du was, das ist schon wieder dieser geistige Stolz. Vielleicht mal nachfragen, ist da was von deinem Nazi-Opa in deinem Herzen oder in unserer deutschen Kultur, was ihn zum Nazi oder zum Mitläufer gemacht hat? Stolz vielleicht, dass wir denken, wir sind besser als die anderen, naja, die Ausländer da zum Beispiel. Ist das so ein bisschen Rassismus in deinem Herzen, ein bisschen Hochmut? Oder so eine Tendenz zur Hörigkeit, die Schuld abzuschieben? Oh, wir haben nur Befehle befolgt. Wir haben nichts damit zu tun, haben nur Befehle ausgeführt. Der ist, ja. Ist das in unserer deutschen Kultur ein bisschen drin? Vielleicht eine Tendenz zur Habsucht, zur Machtliebe, eine irdische Perspektive zu haben. Vielleicht sogar ein ungesunder Nationalismus. Es gibt einen gesunden Nationalismus. Ja. Wir können uns wohlfühlen in unserem Land. Jetzt ruhig sagen, hey, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Das ist ja meine Identität. Aber wir sind keine Nationalisten. Was ist unsere Nation, zu der wir eigentlich gehören? Es ist das Volk Gottes, oder? Das ist meine Identität. Also ein Christ kann nie ein Nationalist in dem Sinn sein, meine Nation über alles. Also deswegen, wir haben auch keine Deutschlandfahnen oder Israelfahnen oder sonst was hier stehen in der Gemeinde. Ich mag das nicht. Wir sind Reich Gottes. Das hat nicht mit irgendeiner irdischen Nation irgendwas zu tun. Wir sind Reich Gottes und das geht über alles. Und wir sind Geschwister mit allen, die an Jesus glauben, egal aus welchem nationalen Hintergrund sie kommen. Das ist unsere erste Identität. Also es gibt einen falschen Nationalismus. Vielleicht so einen falschen Sozialismus in unserem Denken. Ist das in unserem deutschen Denken drin? Ich will eine Maske tragen, deswegen sollen alle eine Maske tragen und das sollen allen vorgeschrieben werden. Oder wie wäre es mit dieser Tendenz, mir selbst der Nächste zu sein? Erstmal meinen Allerwertesten zu retten, meine eigene Haut zu retten, selbst wenn es auf Kosten von anderen geht. So aus Feigheit zu schweigen, zu Unrecht und mitzulaufen. Stehst du auf gegen den Abtreibungsholocaust, der heute hier mitten in unserem Land stattfindet? Hunderttausende jedes Jahr, unschuldig ermordet. Es ändert die Perspektive, wenn wir ein bisschen tiefer graben. Macht uns vielleicht ein bisschen demütiger. Und das ist gut. Also Daniel stellt sich unter die Schuld seines Volkes. Er sagt, wir alle haben gesündigt. Wir waren alle nicht so treu, wie wir es hätten sein sollen. Und dann, weiß nicht, dritter Punkt, haben wir auch schon gesagt, der Daniel klagt Gott nicht an für seine Lage. Er klagt Gott nicht an für das Gericht, das er bringt. Er betet im Wesentlichen, Gott, dein Gericht ist gerecht. Wenn wir die nächsten Verse weiterlesen, sehen wir das auch. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, Vers 13, so ist all dieses Unglück über uns gekommen. Gott hat sie schon lange vorher gewarnt. Und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt werden und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Da war keine Bußfertigkeit da. Und so war der Herr auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in all seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Also Gott, du bist gerecht, dein Gericht ist gerecht. Da ist nichts von, Gott, das ist unfair, dass ich jetzt hier in Babylon sitze und ich war ja
gar nicht wirklich so schuld, die anderen und so.
Nee, er sagt, Gott, es ist gerecht. Du bist gerecht. Unser Gott ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist, wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit möge doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, hör auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Seht ihr diese Leidenschaft, mit der er betet? Da ist Emotion drin, er ist involviert als ganze Person. Er leiert nicht irgendwelche Formeln hier runter. Nun Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass sein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Also bitte um Gnade hier, vielleicht vierter Punkt, weiß nicht genau, wo wir sind. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legten wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Barmherzigkeiten. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Also, wir sehen wieder kein selbstgerechtes Gebet, sondern ein Appell an Gottes Herz. Ein Appell an Gottes Gnade, so wie Paulus an Timotheus schreibt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner Stadt willen, mein Gott, denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Also ein Gott zentriertes Gebet. Gott, um deiner selbst willen, um deines Namens willen. Mose hat auch so gebetet, gell? Um deines Namens willen, um deiner Ehre willen, um deines Rufes willen. Daniel fängt bei Gott an und er hört bei Gott auf, wie das Vaterunser auch. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und mit dieser Herzenshaltung kann ich dann auch das Resultat getrost in Gottes Hände lassen. Und das ist Gebet. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Es geht nicht um meinen Willen, es geht um deinen Willen. Es geht nicht um meinen Namen, sondern es geht um deinen Namen. Während ich noch redete, Vers 20, und betete und meine Sünde und die Sünden meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte. Und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang in der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid. Cool, einer wusste Bescheid, gell? Er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist dein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein viel Geliebter. Gott hat sein Gebet erhört. Übrigens, sein Gebet war nicht lang. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gerade gelesen habe. Ein paar Minuten. Seht ihr, auch auf die Gebetslänge kommt es nicht drauf an. Das Wesentliche ist die richtige Herzenshaltung. Ein ehrliches, demütiges, gottzentriertes, im Gleichklang mit ihm, seine Gebet. ein paar Minuten ehrlicher Gemeinschaft mit Gott ist wertvoller als Stunden des Forderns und Proklamierens und allen möglichen Theater. Also lass dich nicht vom Gebet abhalten, selbst wenn du nur ein paar Minuten hast. Okay? Ist eine Ermutigung hier, finde ich. Und vielleicht war die Antwort auf sein Gebet auch ganz anders, als er sich erhofft hatte. Vielleicht hat Daniel sich erhofft, mit dabei zu sein bei denen, die zurückkehren nach Jerusalem, die wieder aufbauen. Ja, soweit wir wissen, war er nicht dabei. War ja auch schon 90, gell? Aber es war okay. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Daniel war in Gottes Hand. Das ist die Hauptsache. Er war in Harmonie mit seinem Vater. Vielleicht hat er nicht das bekommen, was er sich erhofft hat, aber dafür hat er was anderes bekommen. Er hat mehr Offenbarung bekommen über das, was viel später geschehen wird. Und das war auch sehr cool. Eine der großartigsten Prophetien im ganzen Alten Testament, vielleicht in der ganzen Bibel. Und darauf könnt ihr euch freuen, die werden wir uns nächste Woche anschauen. Lasst uns zum Abschluss doch gemeinsam dieses Modellgebet beten, das Jesus uns gelehrt hat. Lasst uns eins machen in diesem Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seine Gnade, sein Wohlwollen. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Haben wir gelesen hier, gell? Seine Gegenwart, sein Wohlwollen. Und er gebe dir Frieden. Amen. Geht in diesem Frieden des Herrn. Und bleibt in Gemeinschaft mit ihm. Muss nicht aufhören, wenn wir hier rausgehen, gell? Das ist nur das Zusammenkommen, wo wir gemeinsam Gott lieben und anbeten und uns eins machen. Aber wir leben jeden Moment in seiner Gegenwart. Also denk dran, selbst wenn du nur mal eine Minute Zeit hast, dein Herz zu ihm erheben, Gemeinschaft mit ihm haben im Gebet. Wir haben Zugang jederzeit. Wir können mit Freimut vor den Thron der Gnade treten. Wie wunderbar ist das, oder? Dass wir als Kinder Gottes unterwegs sein dürfen in dieser verrückten Welt. Also geht in diesem Frieden und in dieser Gemeinschaft. Amen.